Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Unser Mensch heute, das ist Doris Grünewald. Sie ist eine auf Ton spezialisierte Bildhauerin und zwar eine spätberufene. Denn dass Sie intensiv mit Ton arbeiten wollten, Frau Grünewald, das haben Sie erst relativ spät in Ihrem Leben gemerkt, mit Mitte 40 nämlich. Von da an gab es dann allerdings kein Halten mehr. Sie haben viele, viele Menschen genau studiert und dann porträtiert, also deren Gesichtszüge in Ton gebannt und es auf wirklich wundersame Weise geschafft, immer wieder auch das Wesen der jeweiligen Person in dem Bildnis festzuhalten. Welche Umwege es gegeben hat, bevor Sie am Ende im Atelier gelandet sind, was die Arbeit mit Ton Ihnen bedeutet und warum Sie so fasziniert sind vom menschlichen Gesicht, dem Antlitz, davon erzählen Sie uns heute. Doris Grünewald, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich und bin sehr gespannt.
Am Mikrofon bin ich, Hilde Regenieter, und wir starten gleich wie gewohnt in die Sendung, nämlich mit unserem Fragebogen. Gleich als nächstes hier in Domradio Menschen. Zu Gast bei Domradio Menschen ist heute Doris Grünewald und einen ersten Eindruck von ihr, den bekommen Sie jetzt in unserem Fragebogen. Alter?
Ich bin 84 Jahre alt.
Beruf?
War erstmal Chefsekretärin und dann war ich künstlerisch tätig.
Berufung?
Ja, das ist die Kunst.
Von meiner Mutter habe ich
viel Kreatives.
Ohne meinen Vater
hätte mir Liebe noch gefehlt und Ruhe.
Meine Geburtsstadt und Heimatstadt Köln bedeutet mir?
Ja, meine Heimat. Köln ist mir vertraut.
Mein Elternhaus war?
War belebt durch noch zwei Brüder.
Zeichnen und Malen habe ich als kleines Mädchen?
Ja, sehr gern gemacht, vorwiegend.
Den Krieg habe ich als Kind und Jugendliche erlebt als?
Als Gefahr und Angst und Schrecken, ja.
Mein Berufswunsch als Kind?
Der stand sofort fest, schon im Grundschulalter, Modezeichnen oder Kunstgewerbe.
Als der Krieg zu Ende war?
Dann ging es auch nochmal richtig los, zurückzukommen, ja. Und die Brüder waren noch nicht zu Hause.
In meinen verschiedenen Arbeitsstellen als Sekretärin habe ich?
Mich gut gefühlt, mit Erfolg.
Als junge Frau habe ich davon geträumt?
Ja, weiter arbeiten, Sprachen lernen.
Mutter zu werden war?
Das war die Erfüllung.
Die ersten Jahre mit meinem Sohn haben mich?
Zum Staunen gebracht und so glücklich, ganz glücklich gemacht.
Die Arbeit mit Ton habe ich entdeckt als?
Ja, als ich bei einer Freundin war, die arbeitete mit Ton. Und dann habe ich probiert und das war für meine Hände das Material für alle Zeit, ja.
Der Ton ist?
Ja, ist mein Material.
Porträts wollte ich schaffen, weil?
Ja, das war natürlich die Menschen beobachten und mich einfühlen. Das Einfühlungsvermögen hat mir da auch geholfen. Nur das Maß.
Am menschlichen Gesicht fasziniert mich?
Das Wesentliche zu entdecken.
Die Arbeit an einer Porträtbüste?
Ja, das ist mit Einfühlung und dem Blick für das Wesentliche.
Meine künstlerischen Vorbilder?
Sind einwandfrei Giacomo Manzu, der italienische Bildhauer.
Der Tod meines Mannes und meiner Mutter in einem einzigen Jahr war?
Das war fast nicht zu überleben, so schlimm war das, ja.
Drei kleine Nachbarsjungen intensiv zu betreuen hat mich?
Hat mich gerettet und hat mich gerettet, ja. Und beglückt.
Tagebücher habe ich für diese Kinder geführt, weil?
Weil das in Vergessenheit gerät, die Kindheit, und da habe ich das geschildert.
Das Alter.
Das Alter? Kein Problem.
Gott ist für mich?
Ja, das Wissen, dass ich gut geführt werde und geführt worden bin.
Mein Glaube bedeutet mir?
Eben das auch, ja.
Vielen Dank an Doris Grünewald bis hierher. Sie ist Bildhauerin in Köln und wie sie das geworden ist, das erzählt sie uns heute in Domradio Menschen und wir werden hören, ihr Weg war keine klassische Künstlerkarriere und keine akademische Ausbildung, stattdessen die späte Entdeckung eines Materials und eines Talents und dann autodidaktisches Arbeiten. Warum? Dazu hören Sie gleich mehr gleich hier in Domradio Menschen. Die Fotos Ihrer Arbeiten haben mich sehr beeindruckt. Wenn alles sich so verhält, wie Sie es mir einmal geschildert haben, begreife ich nicht und staune umso mehr, wie Sie den bildnerischen Sinn und Trieb so lange in Ihrem Leben haben verleugnen können und ihm erst so verhältnismäßig spät tätig gefolgt sind. Das schreibt der Schriftsteller Edzard Schaper im Jahr 1979 und zwar an unseren heutigen Menschengast, nämlich an Doris Grünewald. Frau Grünewald, wie alt waren Sie denn eigentlich, als Sie ans Modellieren mit Ton gekommen sind?
Etwa 45.
Würden Sie das auch so sagen, wie Edzard Schaper das schreibt, dass Sie Ihrem bildnerischen Sinn und Trieb so lange in Ihrem Leben verleugnet haben?
Ja, verleugnet. Früher gab es an den Schulen keinen Ton wie heute. Sonst hätte ich früher was machen können, wahrscheinlich. Aber ich habe immer irgendetwas gemacht.
Ja. Aber den Ton hatten Sie einfach noch nicht entdeckt?
Nein.
Haben Sie denn vorher nie gespürt, dass diese künstlerische Schaffenskraft in Ihnen schlummert?
Ja, in anderer Hinsicht. Kreativ sein mit Handarbeiten und Zeichnen, Schreiben, diese Sachen, ja.
Also da war schon immer was da.
Ja, von Kindheit an, nicht?
Aber das hat Ihnen das gereicht oder haben Sie gemerkt, da ist irgendwie noch viel mehr?
Nein, das kam urplötzlich mit dem Ton. Diese Erweiterung, das war ja auch Mutterzeit, nicht? Hatte ja auch das Kind.
Wie ist es denn dann am Ende passiert? Also sind Sie dann in Kontakt gekommen mit dem wirklich intensiven Kunstmachen, mit Tonarbeiten?
Ja, ich habe eine Freundin besucht und die saß mit mehreren Frauen zusammen und die hatten aus Ton kleine Vögelchen gemacht oder sowas für einen guten Zweck. Ich dachte, Vögelchen gut und schön, aber ich mache mal hier mal ein Gesicht, ein kleines Relief. Als Kachel. Und da war ich aber so sprachlos. Und das war dann wirklich für alle Zeit. Das Material habe ich genossen in meinen Händen. Sowas gibt es wohl. Muss auch griffig sein, mit Schamott versetzt. Ganz nicht so glatt. Nicht?
Können Sie sich noch erinnern, was das für ein Gefühl war, als Sie das da in Ihren Händen gehalten haben und angefangen haben zu kneten?
Ja, das war ein großes Gefühl. Es hat mich ganz ergriffen, sodass ich am nächsten Tag schon Ton gekauft habe und sofort. Ich habe gleich angefangen, mein Kind zu modellieren. Ja, nur war ich sehr schlecht beraten, indem man sagte, es kann nicht gleich beginnen auf einen Styroporkopf. Ich habe damals nicht vom Ton gekannt, wie das reagiert. Der schrumpft und kann auf einem Styroporkopf nicht schrumpfen. Und so brach das auseinander, mein erstes Werk.
Ja. Das waren so Erfahrungen, die Sie machen mussten?
Ja, deshalb bin ich nach Salzburg gegangen. Aber da habe ich dann schon einige Porträts vollendet, ehe ich nach Salzburg kam.
Auf jeden Fall haben Sie in diesem Moment, in diesem ersten Kontakt mit dem Ton gemerkt, das hier ist mein Material, an dieser Stelle muss ich ganz dringend weitermachen. Haben Sie so sehr gemerkt, ja, dass Sie wirklich am nächsten Tag das gekauft haben.
Ja.
Wie Ihr Leben bis zu diesem Moment verlaufen ist, das war ja relativ spät, das ist auch wichtig und deshalb blicken wir gleich im nächsten Teil weit zurück, nämlich in die Zeit Ihrer Kindheit. Domradio Menschen, unser Studiogast heute, das ist Doris Grünewald, ein echtes kölsches Mädchen, das kann man mit Fug und Recht sagen, Frau Grünewald, Sie sind nämlich hier in Köln geboren. Was war das für eine Familie, in die Sie da hineingeboren sind?
Die wollte sofort gegründet sein. Ich habe zwei Brüder gehabt, ehe ich geboren wurde, aber eben kurz hintereinander alle. Meine Mutter wollte gleich. Und mein Vater, ja, der war dann eingebunden und wurde ein Profivater.
Was heißt das, ein Profivater?
Ja, der war vorbildlich und liebevoll. Und beide Eltern waren so kreativ, das konnte nur schön sein, nicht?
Sie waren das einzige Mädchen und dazu das jüngste Kind. Waren Sie sowas wie das Nesthäkchen in der Familie?
Zuerst ja mal, dann kam die Zankerei und dann wurde alles wieder schön.
Aber heißt das, die älteren Brüder haben Sie auch ein bisschen verwöhnt? Oder?
Ach doch, ja, als wir klein waren, wir haben auch viel zusammen gespielt, da ging das noch alles gut, nicht? Dann kam aber auch der Krieg dazwischen und wir waren getrennt.
Darüber reden wir später noch ein bisschen genauer. Zunächst mal sind Ihre Eltern mit Ihnen und Ihren Brüdern von Köln weg ins Bergische Land gezogen, nach Altenberg. Und Sie haben mir erzählt, das war wirklich eine Idylle für uns Kinder. Warum? Was war so idyllisch?
Ja, das haben schon meine Eltern erträumt. Als sie verlobt waren, haben sie gedacht, da oben auf den Rösberg, da wollten sie in eines dieser schönen Fachwerkhäuser ziehen. Da haben wir gelebt, da gab es Felsen, da gab es den Wald, da gab es einen Weiher und Getier und Waldfrüchte. Das war einfach ganz, ganz idyllisch, ja. Mehr kann man nicht sagen. Idylle, pur.
Haben Sie sich, abgesehen von dieser Idylle pur mit der Natur um Sie herum, als Kind in Ihrer Familie aufgehoben und geborgen gefühlt?
Ja, absolut. Absolut.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Ja, liebevoll. Alles war in Ordnung, einfach schön. Ja, die Eltern waren glücklich. Ja, was? Mit Brüdern war das auch schön. Die Umgebung mit befreundeten Menschen da oben im Berg. Hm?
Haben Sie als kleines Mädchen schon gerne gemalt, gezeichnet und gebastelt?
Ja, mit Vorliebe. Ganz hingebungsvoll. Ja, gebastelt, aus Buntpapier aufgeklebte Märchen oder gezeichnet, gebastelt, ja. Das war mein Höchstes.
Wissen Sie noch, was Sie da so für Sachen gemacht haben?
Ich war schon auch durch die Mutter sehr bekannt mit Sticken und Applizieren. Und ich habe Märchen ausgeschnitten aus der Hand, so mit farbigem Buntpapier.
Und hatten Sie in der Schule?
Damit war ich beschäftigt, sehr intensiv.
Und Sie haben mir erzählt, Sie hatten sogar so einen eigenen Bastelpult, ne?
Ein Pult mit vielen Schubladen, ja. Ja, und in Geräten mit Schere und Nadel und Faden und was, ja.
Und dann konnten Sie zu Werk gehen?
Ja, das war schön.
Und in der Schule hatten Sie auch Zeichnen, Kunst?
Ja, da war ich mit sehr gut dabei. Zeichnen und Werken hieß das. Wurden auch Sachen gezeigt vor der Klasse von mir. Hm?
Sie haben gerade schon angedeutet, dass Ihre Mutter sehr, sehr kreativ war, Ihre Eltern beide, und dass Ihre Mutter aus allem etwas Besonderes gemacht hat.
Das stimmt, aber aus jedem Stück, was sie gemacht hat, ob gestrickt oder genäht, geschneidert, das wurde immer, immer perfekter auch. Ja, das war doch schon mal sehr viel Sticken. Stricken hat sie mir alles beigebracht. Ne?
Und hatte die auch so ein Händchen für Dekorationen im Haus und so Sachen?
Ja, alles war immer auf das Schönste. Sie hat da viel Schönes geschaffen immer. Etwas Besonderes eben auch.
Ja. Mhm. Egal aus welchem Material eigentlich.
Ja.
Mhm. Glauben Sie, dass diese Kreativität Ihrer Eltern auf Sie als Kinder abgefärbt hat?
Ja, auf alle drei. Mhm. Ja. Mein ältester Bruder ist Architekt geworden, aber gut, wir haben also als Kinder, als Jungen auch Segelflugzeuge gebaut, mit Hilfe des Vaters oft auch. Es war also, er machte auch mit, nicht der Vater, ja, war schön.
Was Sie da erzählen, das klingt wirklich nach einer sehr schönen, unbeschwerten Kindheit. So hätte es gut und gerne weitergehen können, hätte nicht der Zweite Weltkrieg dazwischen gefunkt.
Ja.
Denn am 1. September 1939, da marschierte Hitler-Deutschland in Polen ein und ein langer, blutiger Krieg hatte begonnen. Sie waren damals 10 Jahre alt. Und was der Krieg für Sie und Ihre Familie bedeutet hat, darüber sprechen wir gleich weiter nach den Nachrichten. Sie hören Domradio Menschen. Mir gegenüber sitzt Doris Grünewald, Bildhauerin aus Köln. Wir sprechen über Ihre Kindheit und Jugendzeit. Frau Grünewald, Sie sind Jahrgang 1929 und das heißt, Sie haben den Zweiten Weltkrieg als junger Mensch bewusst erlebt. Würden Sie heute sagen, aus dem Rückblick der Jahre, dass Sie als Mädchen damals begreifen konnten, was das heißt, Krieg?
Insgesamt weniger, aber es ging ja doch gleich los mit Kriegshandlungen. Da fielen gleich die ersten Bomben in der Nähe auf die Autobahn. Und das war mit Angriffen, es war schon sehr schlimm. Man sah also, die Scheinwerfer bündelten sich zu einem Absturz von einem fremden Flugzeug oder sowas und brennend runterkommend. Nicht? Also einfach Angst und Schrecken habe ich schon genug gehabt als Kind.
Sie sind dann mit Ihren Eltern und Brüdern ein bisschen weitergezogen aus dem Bergischen Land weg nach Düren und das hat Ihnen nicht so gut gefallen da. Warum eigentlich?
Aus dem Bergischen, ins flache Land. Aber das war nötig, weil mein Vater dann schon im Westen gearbeitet. Er war Kriegsdienst verpflichtet. Mutter übrigens auch. Da wurde der Westwall gebaut, nicht? Ja, das. Und die Soldaten zogen Tag und Nacht vorbei über die Straßen, als der Krieg begann, nicht?
Also dann haben Sie wirklich als Kind das intensiv auch mitbekommen.
Mein jüngerer Bruder, der war vorgeschlagen von der Lehrerschaft, Lehrerberuf, war in Geilenkirchen Lehrerseminar. Und dann kamen schon SS-Leute und haben sich Jungs herausgesucht und angeworben, sodass mein Bruder in den nächsten Jahren immer wieder sich verpflichtet fühlte. Es war ja auch gefährlich, das nicht zu tun, sich zu melden, nicht? Mhm. Während der andere Bruder sich freiwillig zur Kriegsmarine gemeldet hat, aber nicht in große Kriegseinbrüche hat er nicht so mitbekommen. Wegen seiner Offizierslaufbahn war das noch nicht so weit.
Ihre Brüder waren auch beide ein bisschen älter. Sie waren noch zu Hause bei ihren Eltern und sie haben dann, hatten sie die Entscheidung, möchte ich jetzt auf eine weiterführende Schule gehen, aufs Lyzeum, so nannte man früher das Mädchengymnasium.
Ja, das war eben mir viel zu gefährlich, nach Düren reinzukommen. Da hatte ich einfach Angst. Und dann haben meine Eltern mich ins Pensionat gebracht, nach Bad Honnef. Da wurde ich auch gut unterrichtet, ja. Mhm.
Haben Sie selbst viel Angst gehabt während dieser Zeit? Also ein bisschen, klar, diese Schauspiele da im Himmel, der Krach.
Ja, das stimmt. Wir mussten im Pensionat eben auch unsere Sachen so hinlegen abends, dass man im Dunkeln rein konnte, wenn Alarm kam, nicht? Ja, ein Mädchen war da, die hat den furchtbaren Angriff auf Wuppertal mitgemacht, wo die Menschen mit den Brandbomben verletzt in den Wupper sprangen. Also so Sachen hat man schon mitbekommen, nicht? Ja.
Haben Sie was mitbekommen, ob Ihre Eltern damals auch sehr große Angst hatten? Haben Sie das als Kind gespürt?
Ja, wie es dann gebrüllt wurde, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, da haben alle ja, aber wahrscheinlich auch viele, damit es endlich zu Ende geht, nicht? Denn total war er ja schon genug.
Ihr Vater musste aus gesundheitlichen Gründen nicht als Soldat in den Krieg. Das war
kurze Zeit nur und hatte mit dem Magen Schwierigkeiten, wurde aber weiterhin, war er Kriegsdienst verpflichtet. Und wie gesagt, musste dann am Westwall arbeiten und bei einer Baufirma auch aufbauen, was zerstört war im Osten.
Aber er war eben dann nicht als Soldat an der Front.
Nein.
Die beiden älteren Brüder schon. Wie sehr hat sich die ständige Sorge um die beiden bei Ihnen zu Hause bemerkbar gemacht? Wie sehr hat die das Leben zu Hause bestimmt?
Das war ganz schrecklich. Wir waren inzwischen ja, weil es so ganz schlimm war. Erst war ich auf einem Bauernhof von zu Hause aus und kam gar nicht mehr nach Hause, weil dann die Front da war. Meine Eltern waren dann in Darmstadt. Ich war an der Mosel oben bei einem Bauern. Mit dem hatten meine Eltern immer mal Tauschgeschäfte gemacht mit Bezugsscheinen oder Stoffen gegen was zu essen. Ne? Ja. Und da war ich aber ganz glücklich da oben. Und dann holten meine Eltern mich aber gegen Ende des Jahres nach Darmstadt, da hatten sie eine Wohnung bekommen. Mit einem Spanferkel im Rucksack war das Weihnachtsfest gesichert. Dann hat man viel so Fertigsoßen machen müssen, die mein Bruder Walter dann adelte mit der Bezeichnung Prämiensoße. Ja, aber in Darmstadt ging es dann auch weiter mit Tag- und Nachtalarm. Das war so schlimm im Keller immer und mit Luftminen waren das Ärgste. Da wurde man bewegt wie bei einem Erdbeben. Ja, und dann sind wir auch endlich weg nach Thüringen.
Also es gab eine ganze Reihe von Ortswechseln in dem Krieg. Darmstadt, dann Thüringen und dort haben Sie 1945 dann den Einmarsch der Alliierten erlebt. Wie das war und wie die Zeit danach gelaufen ist, kurz nach dem Krieg, das ist gleich unser nächstes Thema hier in Domradio Menschen. Doris Grünewald ist zu Besuch bei Domradio Menschen. Sie hat erst mit Mitte 40 ihre Berufung zur Bildhauerin entdeckt. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind stehen geblieben im Frühjahr 1945. Da haben sie nämlich in einem kleinen Ort in Thüringen den Einmarsch der Amerikaner erlebt und zum ersten Mal in ihrem Leben Soldaten mit schwarzer Haut gesehen. Soldaten, die den Kindern Schokolade geschenkt haben. Was war das für eine Zeit, diese Zeit des Einmarsches? Und
ja, da hat man auch die Luft angehalten und hatte Angst. Also ich jedenfalls nicht. Ja, die haben erst in das Dorf geschossen. Weiß ich, und fuhren dann sitzend auf dem Panzerwagen, saßen sie und fuhren ein. Ja, kauend mit Kaugummi und so, nicht? Und dann, aber in den letzten Kriegstagen, die da noch stattfanden. Ich habe im Kindergarten übrigens da geholfen, noch Kartoffel gekocht in großen Töpfen für die Soldaten, aber dann waren die letzten Kriegshandlungen, da fielen, ich weiß nicht genau, sagen wir mal 12 Amerikaner, aber nur 8 Deutsche. Ja, und das war eben das Schlimme, das haben wir also erlebt, dass dann das gleich gemacht wurde. Mhm. Wurden die Soldaten, die Deutschen dann auf das Niveau gebracht durch Genickschuss. Mhm. Das alles zu erfahren und dann saßen die Mädchen auf den Panzerwagen schon bei den Soldaten, mit den Amerikanern haben Schokolade, haben sich verwöhnen lassen. Dann sieht man, wie ein Kriegsgefangener da steht an der Wand, weil die Soldaten da mal gerade nicht aufpassen konnten, der entwischen um die Ecke herum. Es waren viele Flüchtlinge da, auch aus dem Banat, die würden auch mal weiterziehen müssen, wie wir dann auch, ehe die Russen kamen. Einen Tag bevor die Russen kamen, sind wir mit dem organisierten Bus der Firma Richtung Darmstadt zurückgefahren. Ein Tag, ehe die Russen kamen.
Das heißt, da haben Sie großes Glück gehabt. Das waren sehr aufwühlende, aufregende Zeiten. Ja. Ein bisschen später sind Sie dann sehr krank geworden. Sie hatten erst Typhus und dann Gelbsucht. Wie haben Sie das überstanden?
Ja, mit 20 Pfund weniger. Also aber Typhus habe ich gefangen. Wir kamen von Darmstadt mit unseren letzten Sachen nach Wissen an der Sieg und hatten gehofft, dass wir Unterkunft kriegen, mal vorübergehend bei einem bekannten Architekten. Aber das Haus war besetzt von Amerikanern. Die Mädchen konnten aber da Klavier spielen und Früchte essen und so weiter. Die Töchter hatten gerade Typhus hinter sich, Paratyphus. Das habe ich dann auch bekommen. War eine Epidemie. Und bis so Tage, wo ich gar nichts mehr wusste, kam ich dann in ein sogenanntes Isolierhaus. Das war eine große Villa. Da war ich dann bei 5 Frauen in einem Raum. Aber das war eine ganz gute, nette Gesellschaft. Und hatte Wahnsinnsschmerzen, wurde erst auf Nieren untersucht. Aber es ergab sich, dass die Milz geschwollen war. Gott weiß, wie viel Schmerzen verursachte, weil sie das Gift nicht verarbeitet hat. Aber eines Tages, so ging das dahin und da wurde mir Besuch gemeldet. Ich dachte, hier darf ja gar keiner kommen, nicht? Durfte keiner. Aber wer steht in der Tür? Mein ältester Bruder. Das war dann schon gleich 46, war er der Erste, der zurückkam. Und ja, man wusste ja gar nicht, ob er jemals wieder zurückkommt. Man war entsprechend aufgeregt und erfreut.
Klar, das war
dann. Dann ist er natürlich, weil wir uns doch sehen wollten, jeden Tag unten vorbeispaziert, konnten wir uns am Fenster dann zuwinken.
Also das war eine ganz große Erleichterung. Hat bestimmt Ihrem Heilungsprozess auch gut getan.
Ja, das dauerte seine Zeit, aber dann war ich endlich wieder zu Hause. Meine Eltern hatten dann auch ein zwei Zimmer in Wissen bekommen. Ich habe im Nebenhaus geschlafen. Gut, ich bekam aber dann noch als i-Tüpfelchen eine ziemlich schwere Gelbsucht.
Puh.
Ja, naja, dann war ich 20 Pfund weniger.
So ist das damals in der Nachkriegszeit vielen Leuten gegangen, ne? Und Sie haben gesagt, der eine Bruder ist zurückgekehrt aus dem Krieg, aber der andere, der war weiter verschollen. Das war schlimm.
Der ist in Thüringen weggegangen mit den letzten Soldaten, aber nach Osten, anstatt nicht nach Westen. Und wurde auch irgendwann schlafend im Wald in Richtung Tschechoslowakei von Amerikanern geschnappt, anderen als Partisanen geschnappt und auf LKWs verladen. Und dann, so waren sie eigentlich ganz froh, aber die Amerikaner brachten sie zu den Russen. Das war das Schlimme, nicht?
Aber er hat es dann am Ende auch überlebt.
Ja. Ja, nach 2 Jahren haben wir ihn wiedergesehen.
Gott sei Dank.
Ja, was war dann noch vorher? Musste er sich ja wieder melden, das hat er in Darmstadt schon gemacht. Und dann in Prag oben auf dem Ratschin, auf der Burg, sich wieder gemeldet, da saß noch ein Offizier von der SS. Und das Tolle war, das hat er als Glücksfall gesehen, dass der sagte, haben Sie denn schon Arbeitsdienst gemacht? Nein, dann machen Sie das mal erst.
Das
konnte er ja auch nicht mehr machen, aber der wusste, besser, er geht jetzt wieder hier, ein paar Tage vor Kriegsende.
Hm. Nicht? Da hat er ihm vielleicht mit das Leben gerettet, ne?
Ja.
Ihre Eltern, die waren dann irgendwann nach Köln zurückgekehrt. Sie kamen zu einer Familie nach Lindlar, wo Sie ein kleines Mädchen betreut haben, die kleine Ola. Hat Ihnen das Spaß gemacht?
Ja, das war mein Inhalt. War richtig ganz köstlich. Sie war noch eine größere Schwester, aber da war ich sehr gut aufgehoben. Aber eine gewisse Zeit eben nur, bis die Währungsreform kam, da war das zu Ende. Und dann bin ich nur straks, weil wir noch keine große Wohnung hatten, noch nicht groß genug in Delbrück, habe ich mich sofort in Lindlar im Krankenhaus gemeldet und wollte auf die Kinderstation. Da sagte aber der Chef der Klinik, wir haben gar keine Kinderstation, aber wir können sie gut gebrauchen. Ja, dann habe ich da meinen Dienst gemacht mit Fiebermessen und so weiter, was anreichen, was weiß ich. Das Dankbarste war, am Bett eines Operierten zu sitzen, wenn die dann zu sich kamen und sahen sich geborgen und betreut, nicht? Ja, das war das. Aber mein Vater wollte nicht, dass ich all diese schlimmen Dinge da sehe und miterlebe. Es war auch sehr schlimm, natürlich sehr, sehr krank. Ne? Also bin ich wieder nach Hause, aber da wollte ich auch nicht sitzen. Sondern habe mich dann irgendwann in diesem Jahr noch bei der Firma, pharmazeutischen Firma Mados gemeldet. Einfach mal vorgestellt, ja.
Und wie es dann weiterging, das hören wir gleich ein bisschen später. Aber gleich zur vollen Stunde, da hören wir erstmal das Wort, das Sie uns mitgebracht haben.
Ich weiß, dieses Nicht-Dabeisein des Künstlers im Augenblick der Produktion scheint im ersten Moment vielleicht unlogisch. Aber überlegen wir, in Wirklichkeit ist dem Künstler Produktion doch nur möglich im Zustand eines gewissen von sich selbst Fortseins. Eine Ekstase, da ist dieses griechische Wort Ekstase übersetzt, doch nichts anderes als außerhalb seiner selbst sein. Aber wo ist er dann, der Künstler, in den produktiven Minuten, wenn er außerhalb seiner selbst ist? Höchst einfach, er ist in seinem Werke, in seinen Gestalten, in seinen Visionen.
Am Mikrofon Hilde Regenieter und zu Gast die Bildhauerin Doris Grünewald. Frau Grünewald, was war das für ein Text und warum haben Sie uns den mitgebracht?
Weil ich dasselbe erlebt habe, in manchen Fällen nicht bei Auftragsaufgaben, sondern wenn es freie Arbeiten waren, nicht bei Auftragsaufgaben, da muss man genau arbeiten. Die meisten Menschen wollen, dass das Porträt genauso ausfällt. Aber hier habe ich gewirkt, stundenlang. Ich habe den Ton gehabt und habe gemacht und geformt und auch gesehen. Nur, ich habe dann nach 4 Stunden in einen Spiegel geguckt. Ich hatte einen Herero-Jungen modelliert. Da guckt mich ein Kind an, was vorher nicht da war. Ich war zu Tränen ergriffen. Ich soll das gemacht, das soll mir gekommen sein. Ich konnte es nicht begreifen. Ich kann auch nicht schildern, was in dieser Zeit, ich habe zwar modelliert, aber was dann vor sich geht, das muss eine magische Kraft sein, weiß ich nicht. Ja.
Und so. Genau das Gefühl haben Sie in diesem Text von Stefan Zweig wiedergefunden.
Ja. Mhm.
Deshalb
ja.
haben Sie ihn uns mitgebracht.
Ja.
Doris Grünewald gleich weiter zu Gast bei Domradio Menschen. Unser Mensch heute in Domradio Menschen, das ist Doris Grünewald. Und bevor wir endlich zu der Zeit kommen, Frau Grünewald, in der Sie dann wirklich Ihre künstlerische Ader entdeckt und sozusagen offengelegt haben, müssen wir einige Phasen Ihres Lebens noch zusammenfassen. Also Sie waren als junge Frau nach Köln zu den Eltern zurückgekehrt. Zu Hause rumsitzen wollten Sie auf gar keinen Fall. Und Sie haben dann verschiedene Stellen angenommen, auch bei verschiedenen Firmen. Als Buchhalterin zunächst, als Sekretärin dann später. Was waren da Ihre Aufgaben und hat Ihnen das Spaß gemacht, was Sie gemacht haben?
Ja, das waren alles nicht meine Traumberufe und Tätigkeiten, aber ich hatte viel mit Zahlen zu tun, also in der Buchhaltung. Ich war ja keine Buchhalterin, ich habe halt da gearbeitet, mich eingearbeitet, soweit das geht. Dann habe ich aber die Stelle angeboten bekommen bei dem Professor der chemischen Abteilung. Das war nochmal eine Stufe interessanter, aber ich war dann doch irgendwann bin ich weitergezogen und zwar habe ich mich beworben in Köln, hier bei Schmidt und Schmidt, Kölns größtes Fotohaus hieß es damals. 3 sehr schöne Geschäfte, Wallraffplatz auf dem Ring und hier in der Hohe Straße war mein Büro. Ja, und das war also auch, bis ich dann schwindelig wurde und eine Ohrenoperation haben musste, weil da hinter dem Ohr im Labyrinth war etwas zu entfernen. Und das hat mir nachhaltig immer wieder zu schaffen gemacht. Also dann diese Stelle aufgegeben. Eine andere dann aber begonnen, auch in Delbrück. Da wohnten meine Eltern inzwischen. Bei einem Chemiker wieder von der Dynamit AG. Das war also auch so fern, wie mir das alles war, aber so hochinteressant, der Mann selber auch. Und der hat schon in jungen Jahren Patente gemacht und so weiter. War ich sehr gefragt und auch tüchtig, ja.
Und Sie haben das auch als erfüllend empfunden, auch wenn es jetzt nicht der Traumjob war.
Ja, absolut, absolut. Aber auch verfolgt mich wieder der Schwindel. Und ja, ich musste aufhören. Da sagte seine Frau noch, bleib's doch da. Die Wienerin sagte, sie sei meinem Mann eine so gute Stütze. Aber es ging halt nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört zu arbeiten, ja.
Sie haben in der Zeit aber auch den Mann kennengelernt, der später dann Ihr Mann werden sollte. Sie haben mir vor der Sendung gesagt, das ist mir zu privat, darüber möchte ich hier eigentlich nicht reden. Halten wir uns dran, klar. Aber über eine andere Sache müssen wir reden, nämlich darüber, dass Sie mit diesem Mann ein Kind bekommen haben. Das war nämlich ein ganz einschneidendes, wichtiges Ereignis in Ihrem Leben. Können Sie sich noch erinnern, wie das war, als Sie diesen kleinen Menschen da zum ersten Mal in den Armen gehalten haben?
Ja, da muss ich ja schon mal sofort strahlen vor Freude, weil das ist ein so großartiges Erlebnis, das Kind im Arm zu haben, was einen anguckt, ja, und wie aus einer anderen Welt auch einen anguckt. Das ist so, wie man es auch dann schon mal gelesen hat, so ist das. Und er wuchs schön heran, Vater hat ihn auch begleitet, ja, das war ein großes Erlebnis, ja.
Und es war eben so, also Sie haben ja gesagt, Sie konnten auch nicht mehr gut arbeiten. Sie waren aber trotzdem finanziell gut abgesichert. Das heißt, Sie mussten sich darum keine Sorgen machen und hatten ganz viel Zeit, sich um diesen kleinen Jungen zu kümmern. Wie waren denn diese frühen Jahre mit dem Kind?
Ja, die waren, also da war noch die sogenannte alte Issi im Haus, eine Hauswirtschafterin, die ihn auch mit Freude erwartet hat und dann, Gott weiß, wie glücklich war auch mit ihm. Das war eine ganz erfüllende Zeit mit dem Kind. Ich habe nur so gestaunt, was da schon wächst an Begabung, an Originalität. Ja, er war auch ganz lustig. Köstlich war das Kind, ganz köstlich. Ich fand was Besonderes, sagen alle Eltern wahrscheinlich, aber er war schon originell.
Was würden Sie sagen, haben Sie mit und von Ihrem kleinen Sohn über das Leben gelernt?
Ja, das ist einfach Verantwortung tragen und schön die Erziehung verfolgen, machen, ja, und das Kind begleiten halt, ne, allen Phasen und fördern, in jeder Weise auch fördern. War sehr musikalisch, überdurchschnittlich musikalisch, ja.
Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie mit dem Kind die Welt auch nochmal auf eine neue Weise erfahren?
Ja, natürlich, das war umfassender. Die Welt, ja, durch das Kind auch, ja, kann man sagen.
Wie war denn das? Haben Sie mit dem Kind nicht auch das Basteln wiederentdeckt, das Ihnen als Kind, als Sie Kind waren, solche Freude bereitet hatte?
Das war ganz klar, das haben wir gemacht, gebastelt. Da war er auch immer ganz glücklich. Aber er war auch sehr musikalisch und wenn ich am Klavier saß, da kam er, wie machst du das? Und hat dann ganz schnell auch hier mit den vier Fingern, von beiden Händen aber, wunderbar gespielt. Das hat sich so fortgesetzt bis zum Klavierunterricht später, nicht?
Aber ich komme nochmal auf das Basteln zurück, weil das ja für Sie auch so wichtig war, überhaupt noch was mit den Händen zu machen. War das für Sie auch ein bisschen die Wiederentdeckung eines vielleicht zu kurz gekommenen Talents in der Zeit?
Nein, daran habe ich nicht gedacht, ein zu kurz gekommenes Talent. Ich habe so, das Leben war so ausgefüllt.
Auf jeden Fall wurde dieser Junge, Ihr Sohn, Ihnen dann ein bisschen später auch zum Modell, nämlich für Ihre Kunst. Und über die sprechen wir gleich endlich ausführlicher im nächsten Teil von Domradio Menschen. Domradio Menschen, unser Mensch heute ist Doris Grünewald, begeisterte Mutter eines Sohnes und begeisterte Bildhauerin, eine, die mit Ton arbeitet. Frau Grünewald, Sie sind spät zum Modellieren gekommen, per Zufall, haben wir schon gehört, bei einer Freundin, wo mehrere Frauen mit Ton gearbeitet haben, um für einen Wohltätigkeitsbasar da was zu fertigen. Sie haben mitgemacht und gemerkt, das ist es, das ist mein Material, damit will ich arbeiten. Und das haben Sie dann auch getan. Sie haben von dem Moment an Menschen modelliert und zwar vor allem deren Gesichter. Warum faszinieren Sie besonders Gesichter so sehr?
Ja, es reizte mich eben nicht nur die Form, das kann man ja schauen natürlich. Aber das Wichtigste ist die Ausstrahlung, das ist das Wesen des Menschen. Das war also schon mein Bemühen, kann man das gar nicht nennen. Es ist entstanden, das Wesen ist herausgekommen. Ich kann nicht begreifen, wie das dann vor sich geht.
Und das Gesicht, das zeigt eben besonders das Wesen des Menschen.
Ja, mit allem, wenn sie sprechen, wenn die Augen spielen oder ja, das Wesen halt. Der Spiegel der Seele.
Relativ bald nach Ihrem, ich nenne das jetzt einfach mal Erweckungserlebnis mit dem Ton, haben Sie die Büste eines berühmten Mannes geschaffen, einer ganz wichtigen Figur der Nachkriegszeit, Konrad Adenauer. Wie kam das?
Es war ein Aufruf in der Zeitung. In der Rundschau, Kölner sehen ihren Adenauer. Und eine Freundin rief an, ich hatte das noch gar nicht gelesen, hier, mach mal mit. Es waren nur 3 Wochen Zeit bis dahin. Und in 3 Wochen, wenn man mit Ton arbeitet, kann das nicht trocknen und nicht gebrannt werden. Also kam nur in Frage, einen Aufbau zu machen, der also für die Bronze dann geeignet ist. Nicht? Und dann, ich habe viele Bücher auch gelesen, was die Popinga so geschrieben hat. Oder ja, das habe ich dann eingebracht und es war der Alte.
Der alte Adenauer ist
dabei
rausgekommen.
Der Alte, hier der Kunstverein hatte aufgerufen und dann habe ich mitgemacht und stand auf einer Stele, mein Adenauer, an der, so allein für sich, an der Nische, wo die berühmten Maler den Adenauer gemalt hatten. Ja, wurde sehr beäugt und ja.
War ein echter Erfolg, aber Sie müssen uns vorher noch mal erzählen, wie Sie an dieser Büste gearbeitet haben, weil der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, der war ja längst tot, der konnte Ihnen schlecht Modell sitzen.
Also mit Büchern habe ich mir da helfen können, deshalb war es auch eher der alte Adenauer. Und ich habe sofort begonnen zu modellieren, späten Abend bis in die Nacht. Aber da ich nicht viel vom Material verstand und wie so ein Aufbau sein muss, heute wird man lachen, wenn man sagt, ich habe den Stock gehabt auf dem Holzblock und habe den Kopf modelliert, der ja so schwer wurde und am anderen Morgen eben auch einen Riss in der Stirn zeigte. Ich war so entsetzt. Dann zum Glück war mein Mann noch da und ich habe ihn gebeten, den Kopf mal zu halten. Dann habe ich schnell den Unterbau gemacht, so befestigt. Und dann den korrekten Adenauer mit Krawatte und so weiter, so in einer gewissen Haltung modelliert, fertig modelliert. Und dann kam ich hier zum Kunstverein damit. Dann wurde man fotografiert und die Büste wurde hingestellt, vorne erstmal an einen Pult, aufgenommen für die Versicherung. Und dann stand ich eben in der Nische da. Und dann rief aber am anderen Tag ein Redakteur von der Rundschau an, wie ich so dazu gekommen bin und so weiter. Das waren ja Laienarbeiten. Auch juryfrei war das sowieso. Und dann habe ich das erzählt, habe geredet und geredet. Und dann hat er sich bedankt. Dann denke ich, nanu, war das jetzt ein Interview?
Und das hätte ich war aber doch ein gerne Interview.
Ein telefonisches. Hätte ich aber gerne, habe ich ihm gesagt, diese Fotografie, die da gemacht wurde. Ja, die bekommen Sie sowieso, sind Sie aber morgen in der Zeitung zu sehen. Dann am anderen Morgen sofort die Zeitung geguckt, nicht?
Und da waren Sie drin?
Ja.
Und der Adenauer?
Hat man mir den mal in den Arm gegeben, wie ich da ankomme, mit Adenauer unterm Arm. Ich bekam so viele Blumen und mein Mann sagte dann, also hier rufen Sie nur noch an, wegen deiner Arbeit an Adenauer.
Jetzt müssen Sie uns aber diese Arbeit an Adenauer noch mal ein bisschen beschreiben. Wie sieht der aus, Ihr Adenauer?
Sehr, sehr ähnlich ist er geworden. Ja, ähnlicher geht's gar nicht, nicht? Und dieser Unterbau hat dazu geführt, dass er ein bisschen den Kopf neigt. Und dann hieß es allgemein, ja, so hat er in der Regierungsbank gesessen. Ja, ich habe also fleißig modelliert und die ganze bis in die Nacht eben, nicht? Und dann.
Aber versuchen Sie mal die Gesichtszüge. Was war das für ein Gesicht? Was hatte dieser alte Adenauer für ein Gesicht?
Ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Nase, Ohren, das war alles sehr groß und die Stirn sehr hoch. Ja, diese korrekte Haltung war schon sehr ausdrucksstark. Und dann umso leichter ist eine Arbeit, finde ich, nicht? Reizvoll, ein altes Gesicht auch.
Das vom Leben erzählt.
Jawohl.
Ein echter Charakterkopf.
Ja, das ist es.
Das war ja noch ziemlich am Anfang Ihrer Laufbahn, deshalb auch noch diese kleinen Anfängerfehler, von denen Sie gerade erzählt haben. Sie haben dann sehr viele andere Menschen modelliert, die meisten dann doch eher vom lebenden Modell. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist da das Prozedere?
Ja, die Menschen sind gekommen, Mütter mit ihrem Kind auch oder Bekannte vor allen Dingen erstmal. Das sprach sich so rum. Ich habe dann gesagt, es dauert erstmal, brauche ich 3 Stunden sicher. Bei Kindern war das schon schwierig, aber um das alles mal schnell zu fixieren. Und dann im Allgemeinen 5 bis 6 Sitzungen brauchte ich. Ja. Die Kinder mussten sitzen, die Erwachsenen stehen. Das war noch besser, sich besser bewegen können rundum. Ja.
Wenn man den Katalog Ihrer Werke durchschaut, dann fällt das tatsächlich auf. Sie haben ziemlich viele Kinder gemacht, Ihren Sohn immer wieder in unterschiedlichen Lebensaltern und dann aber auch andere Kinder. Und natürlich fragt man sich, wie sollen denn so Kleine da so lange sitzen? Sind die nicht besonders schwierig als Modelle für Bildhauerinnen?
Die Kinder kamen ja gerne zu mir. Das ist nur mit Kindern zu mir kommen, ja. Aber sie saßen dann erhöht irgendwo auf dem Stuhl und ich musste auch sitzen dabei. Und wenn ich gesagt habe, einmal schau doch mal zum Fenster raus, damit ich das Profil fixieren konnte, sagt der Kleine einfach, ich gucke lieber zu. Dann ist er erstmal, muss man wieder nochmal bitten und bitten. Ein andermal auch rutscht er vom Stuhl runter und sagt, ich gehe lieber in das andere Zimmer. Das ist schöner. Da saß seine Mutter nicht. So, aber allgemein ging das schön. Kamen auch immer gern wieder die Kinder, sonst waren nicht abgeschreckt. Nicht durch meine Art auch waren sie gerne da.
Ihre Hände formen das äußere und innere Bild dieses Menschen. Das hat ein befreundeter Maler in einer Rede mal über Sie gesagt. Wie schafft man das, das innere Bild des Menschen formen?
Durch Gespräche und auch durch die Haltung des Menschen? Ja, das kommt raus.
Es ist wieder dieses Geheimnisvolle, ne? Die Essenz eines Menschen erfassen. Ja,
genau so, kann man nicht schildern. Ich mach dann einfach, mach es und wundere mich nachher selber meistens, nicht? Vor allen Dingen habe ich ja, das ist auch ein Geschenk des Himmels, wie das Ganze sowieso, aber dass ich niemals Zweifel hatte, dass das was wird, dass das richtig wird. Nie. Das war immer ganz sicher, aber auch Künstler modelliert, Kronenburg einen Künstler. Ja, der wollte es kaum glauben, nicht, dass ich das gar nicht gelernt habe. Konnte es sofort, das hört sich merkwürdig an.
Ein besonderes Talent. Doris Grünewald erzählt von ihrem Leben und von ihrer Arbeit als Bildhauerin. Und gleich hören Sie noch mehr von ihr, gleich nach den Nachrichten. Domradio Menschen. Beim Begriff Bildhauer, da denkt man eigentlich schnell an jemanden wie den großen Renaissance-Meister Michelangelo, der seine Skulpturen aus einem Block Marmor herausmeißelt. Aber in Marmor hat unser heutiger Menschengast nie gearbeitet. Die Bildhauerin Doris Grünewald, die sagt, mein Material ist der Ton. Frau Grünewald, was finden Sie so toll am Ton?
Er lässt sich formen, sollte aber griffig sein. Mit Schamottstückchen, ganz kleinen, das ist er griffiger. Wenn er das nicht hat, ist er zu glatt, muss man ihn ziehen oder so. Das direkt auftragen, das ist das Schöne am Ton. Und auch, man kann es auch verändern, nicht? Das ist auch schön. Eine Mutter sagte zum Beispiel, brauchst du noch den Zopf? Die Tochter wollte dann keinen Zopf mehr haben. Na, du konntest den Zopf wegnehmen und eine kleine andere Frisur machen. Das hat einen Vorteil.
Das ist der Vorteil gegenüber Marmor zum Beispiel. Was weg ist, ist weg.
Ja, ja. Wie sagt der Kölner?
Was fort ist, ist fort. Viele Ihrer Arbeiten, die haben Sie später dann auch in Bronze gießen lassen. Und das ist ja dann so, Sie machen das Modell aus Ton und geben das dann aus der Hand und überlassen es einer Gießerei. Was ist denn eigentlich dann der Unterschied dieses Bronzeabgusses zu seinem Vorbild, zu dem Modell aus Ton?
Also der erste Abguss gibt es schon in Wachs für mich, das ist das Wachsausschmelzverfahren. Da muss ich die Nähte retuschieren. Und dann geht es wieder in die Gießerei. Der Unterschied zwischen den Materialien, der zeigt sich ganz schnell. Der Ton ist weich, nicht im Anfassen, sondern in der Beschaffenheit, also in der im Blick. Einfach weich. Und Bronze ist eben glänzt und schwer zu fotografieren, auch weil so viele Reflexe kommen. Deshalb macht eine Patina auch viel aus, die kann also auch etwas matt gestaltet werden. Ja, das ist dann schon mal gut.
Was würden Sie sagen, hat Ihnen diese Arbeit mit Ton, die Sie dann ja lange Jahre auch nach der späten Entdeckung, dass das wichtig sein würde, haben Sie ja noch viele Jahre dann mit Ton gearbeitet. Was hat Ihnen das bedeutet?
Das hat mich tief beglückt immer, weil es auch immer gut gelang. Ja, ich habe auch Figürliches gemacht. Ja, wie soll ich das? Primavera oder eine trauernde Amsel habe ich gemacht. Auf einer Plinthe steht die und kam auf das Grab meines Vaters. Unter anderem, weil er Erlebnisse hatte mit Amseln im Garten. Eine trauernde Amsel, ja.
Das heißt, Sie haben eben nicht nur Menschen gemacht, Sie haben auch mal ein Tier gemacht.
Ist auch einmal ganz plötzlich bei einem Besuch gekauft worden, weil gerade da dessen Vater gestorben war. So, ja.
Mhm. Wenn Sie das jetzt so einschätzen müssten, welchen Stellenwert hat diese Kunst in Ihrem Leben bekommen?
Einen ganz hohen. Ich habe immer weitergemacht, bis ich vor 2009 unterbrechen musste. Da war ich also gestürzt bei der letzten Modellstunde für ein Modell. Bin ich gestürzt.
Oh. Mhm. Aber Sie konnten die Arbeit am Ende noch abschließen.
Ja, das ging ja dann auch, ja, das weitermachen noch, aber dann ging es ja auch weiter zu der Gießerei.
Also Ton hat Ihnen immer ganz viel gegeben, die Arbeit mit dem Ton. Was Ihnen auch viel gegeben hat, war dann die Betreuung von Kindern. Sie hatten selber Ihren Sohn schon großgezogen. Es hat sich dann aber so ergeben, dass in einem sehr schlimmen Jahr für Sie, in dem Sie nämlich erst Ihren Mann und dann Ihre Mutter verloren haben, die sind beide gestorben, da sind Sie sozusagen Tagesmutter geworden, eine Betreuerin von mehreren kleinen Jungen nacheinander. Wie kam das?
Das kam an mich heran durch Freunde meines Sohnes. Die hatten einen kleinen Jungen von 8 Monaten und haben sie gefragt, ob ich den betreue. Das kam mir ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Und da habe ich also mit Hingabe diesen Jungen betreut, mit allem, was so dazugehört, in der Natur und Spielen und Tanzen. Und es gab da so viel zu tun mit Kindern, nicht?
Mhm. Und Sie haben sogar eben gesagt, das war meine Rettung.
Das stimmt.
Warum hat sie das
Weil
gerettet?
Ja, nach dem Tod meines Mannes und meiner Mutter habe ich 2 Jahre nur Schmerzen gehabt. Die hätte ich ja sonst gar nicht gehabt. Und als ich dann auch umgezogen bin, dachte ich so, jetzt kommt nur noch ein soziales Engagement, aber diesmal jetzt mit Kindern und nicht noch wieder mit Alten und Krankenhaus und so weiter. Und das war meine Rettung. Das war's. Das Glück mit einem Kind, das war groß, ja.
War das so ähnlich wie damals mit Ihrem eigenen Sohn?
Ja, das war ja noch interessanter, nicht? Noch schöner. Obwohl ich grundsätzlich eine Schwäche habe oder eine Stärke für kleine Kinder. Speziell für Kleinkinder. Das ist auch so interessant, nicht?
Und mit diesen kleinen Kindern haben Sie dann auch Kunstsachen gemacht?
Ja, vor allem mit dem ersten. Der stand dann neben mir, als ich hier sein Köpfchen modelliert habe. Und er hat irgendwas geknetet. Und das ist auch in Bronze gegossen worden. Ja, auch schön geworden.
Und Sie haben dann noch was sehr Spannendes gemacht, finde ich. Sie haben nämlich für diese drei kleinen Jungen Tagebücher geführt.
Ja, mit O-Ton, sagt man. Ganz authentisch, immer schnell alles notiert, weil das sonst vergessen wird. Oft haben Eltern nicht die Zeit und die Ruhe dafür oder die Mütter. Aber ich habe das gemacht. Manchmal wurde ich auch gefragt von dem Jungen, was machst du da? Ja, ich schreibe mal aus, was wir kaufen müssen. Sonst hätte er mir noch was geliefert, glaube ich.
Also Sie haben immer aufgeschrieben, was er da gerade gesagt hatte.
Und abends, wenn Ruhe war, habe ich das etwas eingebunden in Formulierung hingewiesen. Ja.
Also wirklich auch eine tolle Erinnerung für diese
Jungen. Ja, da war ich auch richtig immer am Faden geblieben durch dieses Nachdenken und Schreiben.
Doris Grünewald zu Gast bei Domradio Menschen und gleich erzählt die Bildhauerin uns noch, wie es ihr heute geht und wie sie mit fast Mitte 80 weiter kunstvolle Pläne schmiedet. Domradio Menschen, wir sprechen heute mit der Bildhauerin Doris Grünewald über ihre Kunst und über ihr Leben, ein mittlerweile ziemlich langes Leben. Sie sind schon über 80, Frau Grünewald. Wie sieht's heute aus mit Ihrer Kunst, mit dem Modellieren?
Das Modellieren ist etwas zurückgetreten. Ich habe erstmal noch Schwierigkeiten mit den Händen, aber ich hoffe, dass sich das gibt und ich noch Dinge vollenden kann oder ich geplant habe. Eine Terrakotta-Figur, eine Frau, die am Brunnen sitzt und ausruht zum Beispiel. Oder auch eine Modemacherin, nochmal ein Porträt von dieser Frau. Das war schon längst mal geplant, nie dazu gekommen. Das könnte ich auch immer noch machen. Ja, also immer weiter noch planen.
Sie sind Mitte 80, Ihr Mann ist schon eine ganze Weile tot, Ihr erwachsener Sohn hat natürlich sein eigenes Leben, aber Sie führen weiter ein sehr freies, eigenständiges und aktives Leben. Woraus schöpfen Sie die Kraft dafür?
Das habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern. Die waren auch lange jung, bis ins hohe Alter. Daher, glaube ich, nicht? Oder ich lasse mich auch nicht hängen. Selbst in den schwierigen Zeiten habe ich mir nicht erlaubt, selbst Mitleid zu haben. Dann geht man unter, nicht? Davor hätte ich Angst, ja.
Und was haben Sie stattdessen gemacht in den schwierigen Zeiten? Was haben Sie gemerkt? Also Sie haben zum Beispiel diese Kinder betreut, das hat Ihnen viel gegeben?
Durch die Kinder einmal, das haben wir besprochen, nicht? Die Kinder waren erstmal, ja. Und als die Kinder weg waren, es ist halt das Schreiben.
Sie schreiben jetzt auch noch?
Ja.
Was klar ist, wenn man Ihre Skulpturen anschaut, dass Sie Menschen sehr gerne haben, menschliche Gesichter, das sieht man Ihren Arbeiten einfach an. Tiere mögen Sie auch und Pflanzen.
Pflanzen? Sowieso. Ich bin schon dafür bekannt, dass ich die lange schön ziehe und betreue. Aber ich habe dann auch ein Buch gelesen, Heime Leben der Pflanzen. Ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen. Ich habe ja schon viel beobachtet, aber dass sie so empfindlich sind, dass sie schon spüren, wenn man kommt, man ist gut zu ihnen, dann gedeihen sie gut und wehe, wenn nicht, da kann man dann schon ein schlechtes Gewissen bekommen, nicht? Wenn sie also, da werden Aufzeichnungen gemacht, Kurven wie Fieberkurven, wenn die schon nur empfinden aus so und so viel Meter Entfernung, da will dir jetzt einer an die Blätter oder sowas, dann schreien die fast, nicht?
Glauben Sie, dass dieses Interesse an allem Lebendigen auch eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem Leben ist bei Ihnen?
Ja, so ist das mit allem, was es an Leben gibt, ja.
Was würden Sie sagen, wird anders, wenn man älter wird oder richtig alt? Also über 80 kann man schon sagen, man ist jetzt doch alt, also von Jahren her, ne?
Würde ich gar nicht sagen. Ich empfinde das nicht.
Das ist gut.
Noch nicht, dass ich alt bin. Ich bin natürlich, habe ich mein Alter, aber nein, ich denke, es geht immer noch so weiter. Ich kann es nicht anders sagen.
Aber bekommt man keinen anderen Blick auf das eigene Leben, auf die eigene Welt? Weil es einfach immer mehr Jahre sind, auf die man da zurückblicken kann zum Beispiel.
tut mir leid. Ich lebe weiter so, bis ich merke, dass ich alt und klapprig werde oder nicht hinfällig. Das ist noch nicht der Fall.
Was ist wichtig für Sie heute? Was hält Sie jung, wenn Sie nicht alt sind?
Ja, Kontakte haben, viel lesen, interessante Bücher lesen, Kontakte haben, ja, telefonieren, schreiben, immer noch auch viel schreiben, andere mit Lesestoff versorgen und empfehlen, all sowas, ja, Kontakte haben.
Also in Kontakt mit anderen Menschen stehen ist das Wichtigste, das ja. Höre ich daraus. Mhm. Was wünschen Sie sich, Frau Grünewald, für Ihre nähere Zukunft?
Ah, dass Kinder immer noch gerne zu mir kommen, aus der Nachbarschaft auch, mir Kränzchen flechten, aus Gänseblümchen, das gibt es alles noch auch. Das ist auch noch schön. Für die Zukunft, ja, da kann ich plane nicht, es geht so weiter. Was soll ich planen?
Sie haben ebenso schön gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich mein Leben so weiterführen kann wie bisher.
Ja, so ist es. Ich wünsche mir das so, dass man einfach gerne noch weiterlebt, ja, weiterleben.
Dann wünschen wir Ihnen jetzt, dass Sie noch so weiterleben können, wie Sie das wünschen, lange Zeit. Und ich sage jetzt erstmal danke, dass Sie heute unser Gast waren und so viel von sich erzählt haben, von Ihrem Leben, von Ihrer Kunst. Die Bildhauerin Doris Grünewald war das, zu Besuch bei Domradio Menschen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke auch.
Ja, und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, kein Problem. Sie finden sie als Podcast bei uns im Netz unter domradio.de. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Ich bin Hilde Regeniter und sage, machen Sie es gut.